Corona-Strategie mit Professor Klaus Stöhr. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben die Bund-Länder-Runde sacken lassen. Wir haben auch sacken lassen, was am vergangenen Freitag in der Bundespressekonferenz besprochen worden ist. Und wir wollen nochmal gucken, wie Professor Klaus Stöhr die Dinge sieht. Hallo, Herr Stöhr.
Einen schönen guten Tag, Herr Schubert.
Sie sind fit und frohen Mutes?
Das kann nicht besser sein.
Ich habe Sie bei Twitter beobachtet in den vergangenen Tagen. Ist ja doch einiges passiert bei Ihnen, oder?
Ja, ich glaube, das ist ja natürlich auch, was ich mache, ist eine Reaktion auf das, was in Deutschland und im Ausland passiert. Und manche Dinge bewegen einen doch stärker, auch emotional, als das eigentlich der Fall sein sollte. Wie zum Beispiel die Pressekonferenz letzten Freitag, wo Regierungsvertreter tatsächlich eigentlich gegen die Empfehlungen der eigenen Beratungsgremien agieren. Das beste Beispiel war ja, dass Herr Lauterbach sagte, dass es falsch ist, dass die Infektion für die Kinder nicht so gefährlich sein sollte wie die Impfung. Und gleichzeitig hat das Bundesgesundheitsministerium ja ein RKI, das dazugehört als nachgeordnete Behörde. Und das RKI hat eine ständige Impfkommission, die die Bundesregierung berät. Und die haben ja nun empfohlen, dass es vernünftiger ist, Kinder zu impfen über 12, wo ein marginaler Nutzen ist, aber die darunter eben nicht flächendeckend zu impfen. Und die Alternative, nicht diese Kinder flächendeckend zu impfen, ist ja, dass die Infektion passiert und dass man dann die Menschen so sehr auch weiter beunruhigt und in Angst versetzt, ist ja erstmal menschlich, glaube ich. Schade ist vielleicht jetzt mal ein untertriebener Ausdruck, aber es ist ja sicherlich auch von der Krisenkommunikation, von der Führungskraft, die ja eigentlich die Bundesregierung und auch das Bundesgesundheitsministerium ausüben sollte, völlig daneben, weil man die Menschen ja wieder in eine falsche Richtung drängt. Man hat vielleicht selbst noch nichts verstanden, will es nicht realisieren oder hat ganz andere Interessen, dass es dazu kommen wird, dass sich alle Kinder infizieren werden. Leider, das ist eben nun mal der Endpunkt also eines Naturereignis Pandemie, dass alle sich infizieren und für die der Impfstoff eben ein höheres Risiko hat, ist die Infektion das Bessere. Das hat mich schon ein bisschen emotional auch mitgenommen.
Aber gibt es vielleicht irgendwo irgendwelche Studien, die der Karl Lauterbach dann hervorzaubern kann? Wissen Sie von solchen Untersuchungen? Weil er hat ja gesagt, also es sei nicht richtig, dass die Infektion für Kinder ungefährlicher ist als die Impfung.
Ja, das haben sich natürlich die Kollegen in der STIKO angeschaut. Die haben das Weltwissen analysiert und ihre Aufgabe ist es ja zu vergleichen. Was ist das Risiko und der Vorteil der Impfung und was ist das Risiko und ja, die unausweichliche Konsequenz der Infektion? Und diese beiden Optionen wägt man ab und wird dann diejenige nehmen, die besser ist für die Kinder oder für die Erwachsenen oder die Älteren, die sich dann impfen lassen sollen oder nicht. Und für die Kinder hat man halt gefunden, dass die Impfung die schlechtere Wahl ist. Deswegen empfiehlt man die Impfung auch nicht für die Kinder. Man empfiehlt natürlich auch nicht die Durchseuchung, aber die braucht man nicht empfehlen. Die ist natürlich die andere Seite der Medaille, weil sich jeder infizieren wird. Besser natürlich, der eine Impfung vorher hat, für den die Impfung das geringere Risiko ist. Aber warum man als Gesundheitsminister dann so eklatant gegen den wissenschaftlichen Konsens, den diese multidisziplinäre Gruppe in einem strukturierten Prozess hergestellt hat, verstößt und die Menschen noch so weit verunsichert, kann ich nicht verstehen. Man darf auch nicht vergessen, was sind die Konsequenzen davon? In Berlin werden Kita-Kinder immer noch dreimal in der Woche getestet. In Brandenburg hat man die Anzahl der Testungen von 3 auf 5 erhöht, um die Kinder in der Schule mit Präsenzunterricht noch versorgen zu können. Also, und was das auch mit den Menschen im Kopf macht, ja, wo man dann in den Kitas die Kinder kohortiert, wo dann auch die Anzahl der Erzieherinnen nicht mehr ausreicht, tatsächlich dann den größeren Aufwand zu betreiben. Also das ist schon eine Situation, wie die außerordentlich ist, auch im Vergleich. In England hat jetzt die Anzahl der Infektionen oder Positivbefunde bei Kindern den Stand wieder erreicht wie am Sommerende im September, Oktober letzten Jahres. Oder bei vorherigem Wegfall aller Beschränkungsmaßnahmen in den Schulen, also keine Maske, keine Testung mehr. Und die Fälle reduzieren sich. Nun könnte man da sagen, ja, okay, die Fälle reduzieren sich, aber die Kinder sind vielleicht doch noch krank und so weiter. Aber nein, das hat man auch mit Parallelstudien getestet. in Dänemark keine Masken mehr, in Österreich, wo die Impfrate auch vergleichbar ist mit der Deutschlands, sogar noch niedriger, wird auch die Maske am Schulplatz abgeschafft. Und in Deutschland setzt sich der höchste Regierungsvertreter, der die Gesundheit vertritt, in einer Pressekonferenz hin und erzählt Dinge, die nichts mit dem internationalen wissenschaftlichen Konsens und auch nichts mit dem Deutschen zu tun haben.
Wir können jetzt nur spekulieren, was seine Motivation ist. Wir unterstellen ihm aber mal, dass er das Beste will. Das tun wir mal. Jetzt hat er ja nicht alleine in der Bundespressekonferenz gesessen, er hat sich jemanden eingeladen, Michael Meyer-Hamann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung klingt für mich erstmal nach, das sind richtige Wissenschaftler.
Ja, das sind die auch. Die haben richtig viel Ahnung von ihren Themen. Ob das auch für Pandemiekomponenten wie zum Beispiel Variantenentwicklung, Virusevolution zutrifft. Das kann ich nicht entscheiden, aber anhand der Statements, die ich gehört habe, nämlich, dass man die Gefahr versucht herbeizureden oder zumindest auch prominent zu kommunizieren. Und wenn man das macht, dann glaubt man ja wirklich daran, dass es wichtig ist, dass die Leute das wissen. Und man schlägt dem auch eine hohe Wahrscheinlichkeit zu, dass man erwähnt, dass Delta im Herbst wiederkommen könnte und vielleicht sogar noch pathogener sein könnte. Das widerspricht eigentlich jeglichen Erfahrungen, die man mit anderen RNA-Viren und Varianten gesehen hat und widerspricht eigentlich auch der evolutionären Richtung, die solche Viren nehmen und auch sicherlich der eigenen Erfahrung. Immerhin hat Omikron ja Delta verdrängt. Und im Herbst soll jetzt Delta aus Gründen, die jetzt erstmal nicht vorhersagt und nicht erschließen für mich, Omikron wieder verdrängen. Und dann verbindet man diese Warnung, dass Delta kommen könnte, eben mit dieser Bemerkung, dass eben Kinder noch stärker betroffen sind und sich unbedingt impfen lassen sollen. Also die Summe an wissenschaftlich schwer zu vertretenden Positionen, die in so einer wichtigen Institution wie der Bundespressekonferenz von Regierungsvertretern und von den eingeladenen Gästen gesagt wird, ist schon beachtlich.
Könnte es denn sein, dass die Delta-Variante zurückkehrt? Könnte es sein?
Die Wahrscheinlichkeit geht hier gegen Null. Warum? Die Delta-Variante ist ja keine Fluchtmutante an sich gewesen. Das heißt, sie ist vielleicht durch eine spontane Mutationen entstanden, vielleicht auch unter selektivem Immundruck, und hat es nicht geschafft, als Omikron kam, sich durchzusetzen. Zirkuliert jetzt noch auf geringerem Niveau weiter, bildet auch Untervarianten noch, wird aber sukzessive, genau wie Alpha und die Varianten davor, verdrängt werden. Es gibt also eine Kette von Viren, die entstanden sind, von der nächsten Variante verdrängt werden. Und diese Kette habe ich über 30 Jahre verfolgt, als ich in der WHO über 10 Jahre lang verantwortlich war für die weltweite Überwachung der Entstehung von solchen Virusvarianten und die jährlich zweimalige Entscheidung, welche der vielen tausend Varianten dann genommen wird, um in den Impfstoff zu tun. Und in keiner dieser Untersuchungen gab es eine Situation, wo das Virus tatsächlich wiedergekehrt ist, sondern es gibt immer eine evolutionäre Schritt für Schritt Weiterentwicklung in die nächste Richtung und die Rückkehr eines solchen Virus ist bis jetzt biologisch noch niemals festgestellt worden. Also die Wahrscheinlichkeit geht wohl eher gegen ganz Null als gegen fast gegen Null.
Eine Frage, die Sie schon häufiger beantwortet haben, die allerdings in der Redaktion auch wieder aufgekommen ist. Okay, wenn es denn dann nicht die Delta-Variante ist, könnte es denn eine Variante sein, die ähnlich, ich sag mal, schlimmere Folgen hat als jetzt Omikron, eine solche neue Variante mit irgendeinem griechischen Buchstaben benannt, könnte die denn kommen?
Ja, auch das müsste man da eben an der biologischen Plausibilität festmachen. Gibt es eigentlich bei der Anpassung von Viren, die vom Tier auf den Menschen überspringen, in der Vergangenheit nicht, sondern es kommt immer zu einer Ausbalancierung der krankmachenden und übertragenden Eigenschaften. Ne? Krankmachend genug, sonst wäre es kein Virus, aber die Übertragungsfähigkeit muss verbessert werden. Das ist das entscheidende Fitnessvorteil für das Virus, Übertragungsfähigkeit verbessern. Und die Übertragungsfähigkeit steigt dadurch auch, dass der Wirt lange genug in der Lage ist, Viren auszuscheiden, nicht zu früh zu sterben. Und in diese Richtung geht das. In der Biologie kann man immer nie sagen, Aber man kann Wahrscheinlichkeiten hier zu Rate ziehen und die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering. Wie gesagt, sowas hat es bei anderen RNA-Viren aus meiner Kenntnis heraus noch nicht gegeben, dass eine Variante, die sich durch Immun-Escape weiterentwickelt und entsteht, tatsächlich auch eine höhere Pathogenität hat. Was passieren wird, das darf man nicht vergessen, dadurch, dass die nächste Variante dem Immunschutz von Omikron partiell zwischen 5% und 30% in der Größenordnung entgehen kann, wird es auch wieder schwere Verläufe gehen. Ganz klar, wenn ich jetzt Omikron bekomme, gute Antikörper habe gegen Omikron und die nächste Omikron-Infektion sehr gut überstehen kann und jetzt kommt so eine Fluchtvariante, dann werde ich auch wieder krank werden. Eben mehr als bei einer Infektion mit Omikron. Das ist aber keine erhöhte Pathogenität im Sinne, dass andere Organe betroffen werden, dass mehr Viren in tieferen Lungenabschnitten sich vermehren oder andere Rezeptoren gebunden werden, sondern das wird die Möglichkeit sein, den Immunschutz, der existiert, zu unterlaufen und dadurch Krankheit zu verursachen.
In einem endemischen Zustand.
So genau, wie wir das bei der Influenza halt kennen. Es gibt alle dann 3 bis 5 Jahre mal eine richtige heftige Influenza-Saison. Und das ist dann die Saison, wo die neue Variante entsteht, weil die 3 bis 5 Jahre vorher alle sich schön mit der vorherigen Variante infiziert haben, eine tolle Immunität aufgebaut haben. Dann kommt diese Escape-Variante und dann gibt es tatsächlich ein schweres Jahr. Es ist aber nicht so, dass das Virus nun höher pathogen ist, sondern dass es den Immunschutz unterlaufen kann, der von der vorherigen Variante aufgebaut wurde.
In der vorherigen Folge haben wir auch über die Grippe ein bisschen ausführlicher gesprochen. Wer sich dafür interessiert, einfach nochmal die frühere Folge hören, ist in Ihrem Podcast-Feed. Eine Sache ist auch noch angesprochen worden, auch darüber haben wir immer mal wieder gesprochen. Nur weil es immer wieder hochkommt, bitte ich Sie, sich zu wiederholen, es sei denn, es gibt neue Erkenntnisse. Omikron Subtyp B2. Mhm. Da ist gesagt worden bei der Bundespressekonferenz, naja, wir müssen nochmal gucken, wir wissen nicht, wie ansteckend diese Variante ist, deshalb sollte man nicht so schnell lockern.
Ja, das war die dritte sehr unzufriedenstellende Kommunikation, die wieder sehr auf Panik und Angst drängt, die wissenschaftlich eigentlich auch immer eingeordnet werden muss, solche Befunde. Ich könnte jetzt auch sagen, schauen Sie, man hat in Japan diese Variante verwendet und hat festgestellt, dass eine höhere Pathogenität auftritt. Das würde natürlich erstmal eine tolle Headline sein.
Und in der Tat, ich war gerade schon etwas irritiert.
Hat auch, und das stimmt alles. Wenn man jetzt aber genauer nachfragt, dann hat man diese höhere Pathogenität bei Hamstern und Mäusen im Laborversuch festgestellt. Und wenn man jetzt noch ein bisschen weiter gräbt, dann würde man sehen, dass Mäuse sich überhaupt nicht eignen als Tiermodell, um Pathogenität bei Menschen festzustellen und dass Hamster überempfänglich sind für Coronaviren. So, man hat also ein nicht geeignetes Tiermodell verwendet, um Ergebnisse zu generieren, die man dann unrichtigerweise dann aus den Menschen extrapoliert. Also das ist auch eine Art und Weise, wie man eben Daten darstellen kann. Und in der Bundespressekonferenz hat man eben gesagt, dass ja, und das stimmt, das Virus hat eine höhere Übertragungsfähigkeit, aber das heißt ja nicht, dass die Krankheitslast sich dadurch ändert. Vor allen Dingen deswegen nicht, weil sie sowieso endlich ist. Herr Antes, den wir ja vorher schon mal in einem Interview hier hatten.
Medizinstatistiker, ja.
Genau, der sagt, die Fläche unter der Kurve ist immer dieselbe. Egal, ob jetzt einen hohen Peak gibt, der dann schnell abfällt, oder man den Peak streckt über einen längeren Zeitraum, die Fläche darunter ist dieselbe. Und für die Pandemie ist die Schlussfolgerung hier, dass die letztendlich die Anzahl derjenigen, die sich noch infizieren, dieselbe ist, nämlich alle. Dass die Anzahl derjenigen, die geimpft sind, jetzt relativ feststeht. In Deutschland sind vielleicht noch 11% der Erwachsenen nicht geimpft. Davon sind 60% konsequente Impfgegner und ja 40-35% Impfskeptiker. Also da wird sich nicht mehr so viel ändern. Das ist eigentlich dann egal, fast in diesem Sinne, ob man sich jetzt alle in den nächsten 4, 6, 8 oder 10 Wochen infizieren oder in einem Jahr. Weil das Gesundheitswesen ja, bestätigt durch die entsprechenden Kollegen von der Intensivmedizin und auch von der Krankenhausgesellschaft, gegenwärtig nicht überlastet ist und auch die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist, dass das passieren sollte in diesem Winter. Also jetzt diese Variante dann hinzustellen als besondere Bedrohung, Grund dafür, warum man nicht öffnen will, halte ich für außerordentlich fehlleitend. Und einige Gesundheitsexperten in der Ampelkoalition sprechen immer wieder davon, dass man in Deutschland was anders machen muss, weil die Impfrate ja in Deutschland niedriger sei als in allen anderen Ländern, die geöffnet haben. Das stimmt ja eben auch nicht. Österreich hat keine so gute Impfrate. Und in einigen anderen Ländern, die vergleichbar sind mit Deutschland, öffnet man viel schneller, mit geringerem Krankenhaushinterland, was Betten betrifft, auch Intensivstationen. Und das vergisst man dann immer. Also wie gesagt, die Variante kommt, kann auch hier übernehmen, aber das würde nichts ändern an der Gesamtkrankheitslast. Das würde man vielleicht schneller gehen mit der natürlichen Immunisierung des Rests der Bevölkerung.
Wir gucken gleich nochmal aufs Impfen. Eine Frage habe ich dann doch noch. Wir haben im Podcast über Long-Covid schon gesprochen. Und ich sag's mal in meinen Worten, Sie und andere Experten, die Sie zu Gast hatten, haben gesagt, ja, Long-Covid, es gibt einige Fälle, aber es ist jetzt kein Covid-spezifisches Ereignis, sondern das kennt man auch von anderen Infektionskrankheiten, dass man manchmal Wochen oder Monate lang sich noch schlapp fühlt. Ganz simpel formuliert. Der Experte hat in der Bundespressekonferenz gesagt, Long-Covid spiele eine große Rolle bei den Überlegungen zu öffnen oder nicht zu öffnen. Gibt es mittlerweile Zahlen, die belegen würden, dass Long-Covid doch eine größere Rolle spielt?
An der Zahlenbasis hat sich nichts geändert. Die großen Studien aus England, Dänemark, kleinere aus Deutschland, größere aus der Schweiz zeigen relativ deutlich, dass die Langzeitwirkungen durch Corona in den Größenordnungen vergleichbar sind mit den Langzeitwirkungen, die man bei anderen Atemwegserkrankungen, besonders Influenza, sieht. Dass die Größenordnungen, wie man das immer dargestellt hat, 10, 20, 30% der Erkrankten würden, vor allem Kinder, würden betroffen sein. Das ist nicht richtig. Die höchsten Raten findet man bei Frauen zwischen 50 und 69. Bei Kindern hat die letzte Studie in Dänemark gezeigt, dass viele der Long-Covid-Symptome bei den Kindern, die kein Corona hatten, aber von den Lockdowns betroffen waren, viel häufiger waren als bei den Kindern, die tatsächlich SARS hatten. Also das jetzt wieder als Argument zu nehmen, warum man nicht öffnet, geht eigentlich auch an dem Grundverständnis vorbei, dass sich letztendlich alle infizieren werden, und die für die es keine Impfempfehlung gibt, ist es der bessere Weg. Das hat man ja nun gründlich analysiert. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass die Bundesregierung jetzt wirklich proaktiv die Zukunft und das Ende der Pandemie kommuniziert, nämlich alle infizieren sich, alle sollten sich möglichst impfen lassen, für die Impfung der bessere Weg ist als die Infektion, und das sind mindestens alle über 18 Jahre, marginal sicherlich auch die 12- bis 17-Jährigen, die Vorerkrankungen haben. Kinder zwischen 5 und 11 Jahren sollten sich auch impfen lassen. Für alle anderen ist die Infektion der bessere Weg und für alle sowieso unausweichlich, und das muss man kommunizieren.
In diesen Tagen kommt, da sind wir beim Impfen, der andere Impfstoff hier in Deutschland zum Einsatz, Novavax. Es ist, ja, einige haben darauf gewartet, also Impfskeptiker haben auf diesen Impfstoff gewartet, weil sie gesagt haben, mRNA, dem trauen wir irgendwie nicht. Ja. Wir hätten gerne diesen Totimpfstoff. Können Sie einmal nochmal kurz erklären, was ist ein Totimpfstoff und was ist der Unterschied zwischen einem Totimpfstoff und Novavax?
Ja, der Begriff Totimpfstoff stammt aus den 30er, 40er Jahren des letzten Jahrhunderts. Da hat man zum Beispiel für die Influenza die Viren angezüchtet in Eiern und hat sie danach mit Formaldehyd abgetötet. Hat man die ganzen Viren also abgetötet, die waren die dann tot, und dann hat man die verimpft, und es gab eine wunderbare Immunität, aber auch ganz schlimme Nebenwirkungen. Dicke Arme, Fieber. Es war schon ein heftiger Impfstoff. Den hat man dann immer verfeinert, indem man die andere Proteine rausgefiltert hat, die Eiweiße rausgefiltert hat von dem Eiern, an denen die Viren gewachsen sind. Zum Schluss hat man sogar einzelne Virusproteine rausgenommen. Influenza-Virus hat 10 Proteine, und da hat man zum Schluss nur noch 2 oder 3 drin gelassen, sodass dann die Impfwirkung noch sehr gut war. Waren auch nur diese Oberflächenproteine, aber die Nebenwirkungen geringer waren. Das ist ein typischer Totimpfstoff. Also da inaktiviert man das gesamte Virus. Geht auch mit Bakterien. Novavax ist kein Totimpfstoff. Novavax ist ein Impfstoff, wo das Virus ein Insektenvirus, ein sogenanntes Baculovirus, genetische Informationen in sich trägt von dem Coronavirus und diesem Oberflächenprotein. Man hat also das genetisch manipuliert, dieses Baculo-Insektenvirus, und vermehrt dann dieses Insektenvirus in Insektenzellen. Und diese Vermehrung führt dann dazu, dass sehr viele Proteine gebildet werden, einschließlich des Oberflächenproteins gegen das Coronavirus. Und dann filtriert man das sehr gut ab, die Suppe, die da übrig bleibt, und zieht dieses Protein, dieses Oberflächenprotein vom Coronavirus raus, kann das sehr gut separieren, reinigen. Und dieses Oberflächenprotein kommt in den Impfstoff. Dazu kommen noch sogenannte Saponine. Das sind Extrakte aus der Baumrinde von speziellen Bäumen aus Südafrika. Als Wirkstoffverstärker wird das verwendet. Und dann wird das verimpft. Und dieses Oberflächenprotein führt dann zur Immunantwort gegen das Coronavirus. Und der Wirkstoffverstärker hilft dabei. Bei den mRNA-Impfstoffen wird eben nicht dieses Oberflächenprotein eingespritzt in den Körper, sondern nur die Bauanleitung dafür. Und diese Bauanleitung führt dann dazu, dass im Körper das Protein selbst hergestellt wird in größerer Menge. Und die Wirksamkeit dieser Impfstoffe ist vergleichbar, wenn man das so möchte. Vielleicht ist es nicht so ganz so immunogen, der Novavax-Impfstoff. Durch den Wirkstoffverstärker könnte es aber sein, dass eine gewisse breitere Immunantwort existiert. Man darf nicht vergessen, die Datenlage unterscheidet sich ja. 10 Milliarden Dosen von mRNA und anderen Impfstoffen, ungefähr 30.000 getestete Personen bei dem Novavax-Impfstoff, weniger als 2.000 Kinder bis jetzt getestet. Da wird die Datenlage natürlich dann bald besser werden. Aber im Prinzip sind die Ergebnisse nach den ersten Studien Novavax mit den genetisch modifizierten Impfstoffen vergleichbar, auch was die Nebenwirkungen betrifft.
Ah, okay, das heißt Impfreaktionen, Nebenwirkungen oder so ist dasselbe zu erwarten, nämlich relativ wenig, auch bei Novavax.
Es ist vergleichbar, man nimmt dann immer sehr gern den Begriff, ähnlich wie bei anderen modernen Impfstoffen. Denn da gibt es ja viele, die in den letzten Zeit entwickelt wurden. Und da erwartet man natürlich zum Beispiel, dass bei Kindern kein Fieber auftritt systematisch. Da erwartet man nicht, dass heftige Impfreaktionen im Sinne von Krankenhauseinweisungen regelmäßig vorkommen. Sondern hier erwartet man, dass eben eine Reaktion am Arm schon eintritt, dass vielleicht auch eine Müdigkeit, auch ein leichtes Unwohlsein vorhanden ist. Das sollte aber nach 24 Stunden, 48 Stunden vergehen. Mit dem Vorzug, dass man hinterher natürlich immun ist. Aber man möchte natürlich nicht, wie bei diesen Totimpfstoffen, die ich vorhin beschrieben habe, die Menschen noch völlig ausnocken. Oder vielleicht bei den ersten Impfstoffen, bei Polio-Impfstoffen, dass tatsächlich vielleicht sogar Polio auftritt, weil die Impfstoffe nicht richtig inaktiviert wurden.
Wenn Sie jetzt die Wahl hätten, Novavax-Impfstoff oder mRNA-Impfstoff, welchen würden Sie nehmen?
mRNA.
Mhm, okay. Also haben wir sozusagen alles richtig gemacht und hatten Glück, dass die mRNA-Impfstoffe früher da waren, weil die den Tacken besser sind.
Na, das ist, die Entwicklungszeit von Impfstoffen war genau der limitierende Faktor, warum es in den letzten Pandemien 1957, 68, 77, 2009 nicht rechtzeitig Impfstoffe gegeben hat. Und nur der Umschwung, der wissenschaftliche Fortschritt im Zusammenhang mit den mRNA-Impfstoffen hat diese Impfkampagnen jetzt eigentlich ermöglicht. Und ohne diesen mRNA-Impfstoff hätte es auch wieder in dieser Pandemie nicht ausreichend Impfstoffe gegeben und die Auswirkungen wären dramatisch anders gewesen. Das darf man mal nicht vergessen.
Okay. So, der Expertenrat. Bei Twitter, wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie bei Twitter, ich sag's in meinen Worten, gesagt, der Expertenrat, der leistet auch nicht das, was er leisten sollte. Habe ich das richtig gesagt?
Dazu habe ich mich eigentlich nicht so dezidiert geäußert. Ja, was ich erwarten würde, wäre eine prospektive, proaktive Identifikation der zu lösenden Probleme bis zum Pandemieende mit Vorschlägen, wie man das machen könnte. Und das habe ich schon in den letzten Monaten immer wieder solche Aufgaben gelistet. Und die wichtigste jetzt für mich erscheint, die sich auf den Herbst vorzubereiten, die Entscheidungsgrundlage zu schaffen, dass man die erwartete Winterwelle besser vorbereitet als in den letzten Jahren. Und die Entscheidungsgrundlage ist Wissen über die Impf- und Immunrate. Die Immunrate würde ja entscheidend sein dafür, wie heftig die Welle gibt. Also wie viele Menschen sind schon geimpft oder haben durch die natürliche Immunisierung Antikörper. Wenn man das nicht weiß, dann könnte man wieder im Dunkeln stochern oder aus der Hüfte schießen und dann vielleicht so eine allgemeine Impfpflicht empfehlen oder vielleicht alle über 60-Jährigen impfen lassen oder die Kinder alle impfen lassen. Aber man sollte vorher, glaube ich, genau herausfinden, welche Bevölkerungsschichten und welche Altersgruppen tatsächlich eine Impf- oder Infektionslücke haben und dann zielgenau, spezifisch und verhältnismäßig diese Lücke schließen. Und dann muss man die Keule im Pflicht vielleicht nicht herausholen.
Und ansonsten sind ja schon Boostershots bestellt worden vom Bundesgesundheitsminister für die dann ja für die meisten ja vierte Impfung. Aber da sagen Sie, das können wir jetzt überhaupt noch nicht sagen, ob das sinnvoll ist, die zu nehmen.
Sinnvoll wäre es jetzt für die über 70-Jährigen, sich nochmal boostern zu lassen. Selbst vor dem Winterende jetzt kann das noch Sinn ergeben, weil der Impfschutz sehr schnell abfällt bei den Personen, die halt schon älter sind oder vulnerabel aus anderem Grund. Da macht es Sinn, im Sommer sich impfen zu lassen, ist eigentlich evidenzfrei und ergebnisfrei, weil das Virus im Sommer in der nördlichen Hemisphäre immer auf relativ niedrigem Niveau zirkuliert, wie alle anderen Atemwegserkrankungen auch. In der südlichen Hemisphäre könnte man über eine Impfung dann nachdenken, da ist ja dann dort Winter. Aber wenn bei uns der Winter beginnt, dann muss man sich überlegen, im Prinzip gibt es drei Möglichkeiten. Zu sagen, wir impfen gar nicht, weil die Auswirkung der Infektion so gering ist. Das, glaube ich, wäre falsch. Die zweite wäre zu sagen, wir wollen rausfinden, wo die Impflücke ist und die Immunlücke. Und dann werden wir gezielt dort Impfkampagnen machen oder eine Impfpflicht einführen, je nachdem, wie groß die Impflücke ist. Und die dritte ist, wir machen die Augen zu, bestellen genügend Impfstoff für alle, setzen die Impfpflicht um und impfen dann halt alle durch. Ohne darüber nachzudenken, ob das verhältnismäßig ist, ob es erforderlich ist, ob es tatsächlich zielgenau ist und spezifisch. Also die drei Varianten sehe ich und ich würde mich für die zweite entscheiden. Im Sommer untersuchen, wie groß die Immunitätslücke ist und dann zielgenau die versuchen zu schließen.
Okay. Zum Schluss die Frage, gibt es noch irgendwelche Studien und Erkenntnisse, von denen Sie sagen, oh, die sind in den vergangenen Tagen wirklich interessant und wichtig gewesen?
Ja, in England hat man eine ganz tolle Kohortenstudie weitergeführt. Die wurde ja schon Anfang 2020 aufgesetzt. Und zwar hat man hier über 100.000 Personen, die im Gesundheitswesen arbeiten, immer regelmäßig untersucht. Einmal im Monat haben die Blut abgegeben, dann hat man dann eine Tupferprobe genommen und konnte dann natürlich sehr, sehr viele Informationen sammeln. Bevor die Impfung kam, wurde die Frage, ja dann, wie viel haben denn schon serokonvertiert? Wie viel haben sich schon infiziert? Das könnte man in der großen Studie sehr gut feststellen. Oder wie viel haben sich dann reinfiziert nach der ersten Infektion? Da konnte man schon was zur Wirksamkeit der Infektion sagen. Relativ schnell. Und diese Studie hat man fortgeführt und hat jetzt über 30.000 wieder in eine neue Untersuchung eingefügt und hat die Frage gestellt, wer hat denn längere Immunität? Derjenige, der sich impfen lässt oder derjenige, der sich impfen lässt und vorher infiziert war. Und von den 35.000, die man untersucht hat über einen längeren Zeitraum, waren 2.000 schon dabei, circa, die vorher schon infiziert waren. Und dann konnte man sehen, dass diejenigen, die nur in Anführungsstrichen geimpft waren, eine gute Immunität hatten, nach ein, zwei Monaten so um die 85%, die fiel dann relativ schnell in 200 Tagen ab auf ungefähr 50%. Bei denjenigen, die vorher infiziert waren, die dann genauso geimpft wurden, hielt die sich mindestens ein Jahr lang und blieb danach sogar noch auf hohem Niveau bestehen. Also das, was biologisch plausibel ist, könnte man hier bestätigen. Impfung und Infektion zusammen haben eine weit höhere belastbare Immunität als die Impfung allein. Und das gilt sicherlich auch andersherum, also wenn man sich nur in Anführungsstrichen impfen lässt und danach die Infektion darauf kommt. Die wichtigste Schlussfolgerung, die aus den Bemerkungen der Pressekonferenz nicht gezogen wurde, ist, dass letztendlich nur die Infektion zum Schluss das Boostern ersetzt und nicht mehr notwendig macht. Ohne Infektion würde man dauernd boostern müssen. Aber das ist eigentlich nur eine theoretische Überlegung. Omikron wird dafür sorgen, dass letztendlich sich alle infizieren, ob man will oder nicht. Das ist das normale Ende der Pandemie. Und wer geimpft ist, sollte sich dann eben viel weniger Sorgen darüber machen, dass die Infektion kommt. Und die Kommunikation müsste eigentlich das auch zunehmend berücksichtigen, dass die Infektion am Ende eigentlich der Schlusspunkt ist in diesem Naturereignis Pandemie.
Und das bedeutet dann auch, die Maske können wir langsam aber sicher absetzen?
Ja, das ist eine interessante Frage. Wenn man das jetzt rein aus epidemiologischen Gründen betrachtet und akzeptiert, dass die Infektion wichtig ist, um das Pandemieende herbeizuführen und man natürlich hofft, dass die Leute vorher geimpft sind, dann müsste man sogar sagen, Maske jetzt weg, weil sie kontraindiziert ist und die unausweichliche Infektion immer weiter nach hinten schiebt und deswegen die Maßnahmen immer noch weiter vielleicht erforderlich macht. Die Engländer haben das relativ früh erkannt und die Zuhörer werden sicher verfolgt haben, dass England jetzt sämtliche Maßnahmen fallen lässt, auch die Isolation, die Selbstisolation verpflichtend für positiv Getestete fällt weg. Das ist das Grundverständnis, dass eben die Infektion, dass die Pandemie beendet und Masken sind weiterhin wichtig, natürlich bei den Vulnerablen, in der Krankenhaushygiene, wo sie einfach dazugehören natürlich, in den Alten- und Pflegeheimen, wo noch nicht alle die natürliche Immunität haben, muss man die Infektionsdosis niedrig halten und sicherlich auch die schützen, die sich nicht impfen lassen können, aus gesundheitlichen, medizinischen Gründen. Und da hat die Maske sicherlich noch ihre Bedeutung. Aber ich glaube, das wird ähnlich so sein, wie der Herr Hübner das in einer unserer vorigen Podcasts gesagt hat, dass man eben aus, weil die Eltern Angst haben, eben die Kinder noch in der Schule testet, isoliert, in Quarantäne schickt. Und so ist die Maske sicherlich auch für viele ein Zeichen des Schutzes und der eigenen Sicherheit. Und die wird sicherlich für viele dann noch das dazugehören in der Zukunft.
Wäre es eine Strategie zu sagen, okay, ich infiziere mich lieber jetzt oder ich nehme hin, dass ich mich infiziere, ich will es jetzt nicht mehr aktiv beschreien, weil mein Booster erst ein paar Wochen zurückliegt, wäre das dann sozusagen besser, sich jetzt zu infizieren mit Omikron, als in ein paar Monaten, wenn die Wirkung der Impfung nachlässt?
Ich würde das nicht so beantworten wollen, weil ich glaube, es ist falsch, die Infektion aktiv herbeizuführen. Da sollte man auch mit der Natur dann leben. Ich glaube nicht, dass es vernünftig ist, hier hohe Infektionsdosen sich zu beschaffen, dass man einfach da das aktiv herbeiführt. Ich glaube, das muss man auf sich zukommen lassen. Und niedrige Infektionsdosen heißen auch milder Krankheitsverlauf. Mechanische, mathematisch beurteilt, würde man Ihre Frage mit Ja beantworten.
Herr Professor Stöhr, haben Sie vielen Dank, dass Sie sich wieder Zeit genommen haben.
Ich bedanke mich recht herzlich.
Corona-Strategie mit Professor Klaus Stöhr ist eine Produktion von New Day Media. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Feedback haben, schreiben Sie gerne eine E-Mail. Finden Sie alles in den Shownotes.